Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Keine Fake News. Es ist tatsächlich so. Jesus Christus ist Ostern auferstanden. Wir feiern Ostern Jahr für Jahr, um uns daran zu erinnern, weil das ein Meilenstein für die Menschheitsgeschichte war und ein Meilenstein im Leben jedes Einzelnen sein soll. Und wir haben am Freitag, Fina hat es schon einleitend gesagt, uns mit dem Lamm Gottes, Jesus, das Lamm Gottes, auseinandergesetzt. Was es bedeutet hat, dass Jesus als das Lamm bezeichnet wurde, angekündigt wurde. Ja, als Jesus anfing zu wirken unter den Leuten, als das Lamm Gottes vorgestellt wurde. Dass er bereit war, sich aufzuopfern. Dass er bereit war, trotz aller Konsequenzen, sich in dieses Schicksal zu fügen. Nicht zu diskutieren und sich irgendwie rauszuwinden, sondern mit dem Ziel vor Augen, sich dort hineinzugeben. Und heute, Jesus, der Löwe von Juda. Was verbinden wir mit dem Löwen? Es ist etwas Kämpferisches, es ist etwas Mutiges, etwas Kraftvolles, ja, etwas Majestätisches. Der Löwe wird uns manchmal auch vorgestellt als der König der Tiere. Meine erste Löwenbegegnung als Kind war mein allererster Kinofilm, in dem ich mit meiner Oma gehen durfte. Der König der Löwen. Ja, und ich habe immer wieder dieses Bild vor Augen, wie dieser König der Löwen dort auf seinem Königsfelsen hochläuft, bis vorne an den Rand, bis vorne an die Spitze und sich dann die Kamera quasi öffnet über die Savanne, wo alle Tiere versammelt sind. Alle Untertanen des Königs. Und sie blicken hoch, sehen diesen starken, kraftvollen, mutigen König, wo sie wissen, da bin ich in Sicherheit, der sorgt für mich, der beschützt mich, der kämpft für mich. So geben wir uns in seine Obhut. Wir sind froh, dass er unser König ist. So, was hat jetzt dieses Bild vom Löwen mit Jesus Christus zu tun? Jesus, der Löwe von Juda. Und ich möchte am Anfang eine erste Bibelstelle aus Johannes 18 lesen. Das ist eine Szene noch vor der Kreuzigung, wo Jesus im Gespräch ist mit Pilatus. Johannes 18, der Vers 37. Da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König. Ja, also Pilatus und Jesus sprechen hier. Dann bist du also tatsächlich ein König. Jesus erwiderte, du hast recht. Ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Pilatus fragt ganz klar, du bist ein König? Jesus sagt, ja, ich bin König. Es wird ganz deutlich, Jesus hat hier einen Herrschaftsanspruch deutlich gemacht, der ihm von dem Umfeld nicht zugesprochen werden wollte. Das war ja der Grund, warum er dann auch gekreuzigt wurde, weil er gesagt hat, ich bin König, ich bin der Messias, ich bin der Retter der Welt. Und das wurde ihm eben negativ ausgelegt. Deswegen wurde er ans Kreuz geschlagen von der damaligen Besatzungsmacht, den Römern, zusammen mit den Juden. Beide Parteien sorgten dafür, dass Jesus ans Kreuz kam. Weil Jesus einen Herrschaftsanspruch deutlich gemacht hat. Ich bin König. Und bei manchen Königen in der Geschichte, da gibt es manchmal so Beinamen. Ja? So Alexander der Große beispielsweise. Ja, und so gibt es verschiedene Beinamen zu unterschiedlichen Herrschern und Königen. Die haben immer etwas ausgesagt über ihre Art, ihre Person, über ihre Art zu herrschen vielleicht. Und über Jesus wird gesagt, er ist der Löwe von Juda. Wo kommt das her? Was hat es damit auf sich? Und ich möchte das mal so ein bisschen von Anfang an mit euch entdecken, um dann eben noch zu schauen, was hat das mit Ostern zu tun? Dass Jesus der Löwe von Juda ist. und als dieser benannt wird. Schon ganz am Anfang der Bibel können wir das entdecken, dass letztlich ein Blick in die Zukunft geworfen wird im Hinblick auf Jesus, obwohl noch viele hundert Jahre vergehen sollten, bis Jesus dann auf die Erde gekommen ist. Und das möchte ich gerne auch nochmal mit euch lesen. Das ist in 1. Mose 49, Verse 8 bis 10. Die Szene ist Jakob mit seinen 12 Söhnen. Jakob liegt auf dem Sterbebett und sorgt darum, dafür, wie es jetzt weitergeht, wenn er sterben wird. Und dann sagt er: Juda, dich loben deine Brüder. Du bezwingst deine Feinde und wirst von allen Söhnen deines Vaters verehrt. Mein Sohn, du bist wie ein junger Löwe, der gerade seine Beute gerissen hat. Majestätisch legt er sich daneben. Wer würde es wagen, ihn zu stören? Juda, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Juda wird hier von Jakob herausgegriffen. Seine 12 Söhne waren ja letztlich die Begründung des Volkes Israel. Ja, es entstanden dann 12 Stämme. Und eigentlich wäre es normal in der damaligen Kultur gewesen, dass wenn der Vater stirbt, der älteste Sohn das Zepter in die Hand bekommt, die Familie führen darf. Das wäre Ruben gewesen. Aber Ruben hat sich den einen oder anderen Bock erlaubt und deswegen fiel der quasi raus. Und alle anderen Brüder fielen auch irgendwie raus, sodass der Blick von Jakob auf Juda fiel und sagte: Genau du bist der Mann. Alle deine Brüder sehen zu dir auf. Du bist jemand, der kann sich durchsetzen. Du bist jemand, der kann kämpfen. Du bist jemand, der wird von anderen geachtet. Und vor allem, du kämpfst nicht nur, sondern du bist auch siegreich dabei. Juda, du bist der, der hier führen soll, wenn ich nicht mehr da bin. Und gleichzeitig wirft Jakob eben einen Blick in die Zukunft und er sagt: Es werden immer wieder Herrscher aus deiner Familie hervorgehen, bis der eine, der besondere, der einzigartige Herrscher aus deinem Stamm hervorgehen wird und herrschen wird. Und dem werden dann alle dienen. Alle Völker. Was eine Perspektive. Da kommt jemand, du weißt, als Juda, da wird jemand aus meinem Stammbaum hervorgehen, der soll mal irgendwann ein König sein, wie es keinen vorher gegeben hat. Und es gingen ja einige Könige aus dem Stammbaum des Judas hervor, wie beispielsweise König David, ja, ein sehr bekannter Mann. Viele kennen ihn, kennen einzelne Geschichten von ihm. Er war ein König, der vor allem durch seine Beziehung zu Gott Aufsehen erregt hat, auch durch manche Dinge, wo er ja, seine Probleme hatte. Er ist zum Mörder geworden, ist zum Ehebrecher geworden. Und trotzdem ist seine Beziehung zu Gott eine ganz besondere gewesen. Aber selbst ein größerer König als David sollte aus diesem Stammbaum hervorgehen, nämlich Jesus selbst. Und Jakob bringt letztlich dieses Bild des Löwen hier mit Juda zusammen und er sagt: Hey, Juda, du bist eigentlich wie so ein junger Löwe. Und er gibt ihm dann auch gewisse Attribute mit, woran er das festmacht. Und ich will mal zwei herausgreifen, die für mich hier besonders deutlich werden. Das ist auf der einen Seite: Juda, du bist ein junger Löwe, weil du kämpferisch bist. Und Juda, du bist ein junger Löwe, weil du siegreich bist. Und ich glaube, dass das die beiden Merkmale sind, die sich letztlich immer wieder weiter gezeigt haben bei diesen Königen, die aus seinem Stammbaum hervorgegangen sind, bis hin zu Jesus selbst. Dass Jesus selbst letztlich der König wurde, der Löwe von Juda oder aus Juda, der auch seinen Besitzanspruch deutlich gemacht hat, seinen Herrschaftsanspruch, und wo wir auch diese Attribute, diese Wesensmerkmale wiederentdecken können, dass Jesus kämpferisch ist und dass Jesus siegreich ist. Aber interessant ist, wenn ich euch fragen würde, wie würdet ihr Jesus beschreiben, welche Attribute, welche Eigenschaften würdet ihr ihm zuordnen, da würden die wahrscheinlich nicht unbedingt in erster Reihe genannt werden. Weil wir häufig ein anderes Bild von Jesus haben. Den Gnädigen, den Gütigen, den Barmherzigen, den Jesus, der dein Freund sein will. Aber diese Faktoren, die Jesus das Merkmal, du bist der Löwe aus Juda, geben, die tauchen häufig nicht so auf. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben so eine Beziehung zu Jesus oder so denken wir über Jesus. So der Kuschel-Jesus, ja? So der Löwe, den man in den Arm nehmen kann und wo manchmal dadurch verschleiert wird, welche Natur dieser Löwe eigentlich wirklich hat. Eine wilde, eine kraftvolle Natur. Und wir kennen das manchmal aus den Zeitungen, wenn dann Leute, die viel so mit Löwen oder generell Raubtieren umgegangen sind, da gibt es immer wieder auch mal Unfälle, weil auf einmal diese wilde Natur des Tieres durchgebrochen ist und sie auf einmal nicht mehr so kuschelig waren. Und auch Jesus, wenn wir ihn heute an Ostern mal ganz neu auf uns wirken lassen wollen, ist ein kämpferischer und ist ein siegreicher König. Jesus hat gekämpft, von Anfang an, seit er hier auf der Erde war. Er hat diskutiert, er hat sich verteidigen müssen, er musste mit Mordanschlägen klarkommen und musste letztlich mit diesen ganzen Anklagen klarkommen, die ihn letztlich ans Kreuz gebracht haben. Er hat immer wieder dafür gekämpft, dass Mensch und Gott zusammenfinden können und dass die Sünde, die das Problem ist, ihm keine Rolle mehr spielt. Und er hat dafür gekämpft, dass die Gottesvorstellung, die in den Köpfen der Leute damals wie heute war, sich verändert. Denn viele Diskussionen, viele Streitgespräche, die Jesus hatte während seiner Wirkungszeit, ging darum, wie die Menschen über Gott dachten. Und Jesus das mal gerade rücken wollte, dass Gott eben anders ist. Und dass auch die Beziehung zu Gott etwas ist, was lebt, was dynamisch ist, was nicht an ein Gesetz gekettet ist. Jesus hat letztlich eine neue Botschaft mitgebracht durch sein Wirken auf der Erde. Und diese kämpferische Natur, die ist deshalb ja so wertvoll, das mal klarzustellen, weil Kampf auch immer etwas mit Kosten zu tun hat. Jedes Mal, wo ihr vielleicht auch eure Kämpfe im Leben habt, merkt ihr vielleicht, dass es was kostet, was kosten kann. Wenn wir anfangen zu kämpfen, nicht einfach nur zusehen, sondern wenn wir wollen, dass sich etwas verändert. Weil nichts anderes wollte Jesus ja. Er wollte, dass sich etwas verändert. Er wollte, dass es nicht so weitergeht wie bisher. Und er hatte dabei immer ein Ziel vor Augen. Und das lesen wir in Hebräer 12. Hebräer 12, Vers 2. Da steht, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Und deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Das war das Ziel, was Jesus die ganze Zeit vor Augen hatte. Was dazu geführt hat, dass nichts ihn abschrecken konnte von dieser Mission, die er hatte. Er ist einfach weiter geradeaus gegangen, egal welche Widerstände da sind. Und am Ende hat es ihn das Leben gekostet. Nicht nur die vielen Stunden der Diskussion und die ganzen Angriffe, die er aushalten musste. Nein, am Ende hat es ihn sein Leben gekostet, weil er dieses Ziel vor Augen hatte. Auch uns kostet manchmal, auch bei uns tauchen Kosten auf, wenn wir ja etwas vor Augen haben, was wir erreichen wollen. Habt ihr schon mal einen Bergaufstieg gemacht? Als ihr in Urlaub gefahren seid, ob in die Alpen oder sonst wo, einen Bergaufstieg gemacht habt. Vor ein paar Jahren war ich in Norwegen und da haben wir mit einer Gruppe von Jugendlichen auch einen Bergaufstieg gemacht. Und ich bin da echt kein Fan von. Ja, da stundenlang da hoch, immer geht es bergauf. Am Ende ist man dann vielleicht noch stolz darauf, wie viele Höhenmeter man geschafft hat. Und dann stehst du aber auf dem Gipfel und guckst runter. Das ist das Panorama. Kilometerweit kannst du gucken. Und im Endeffekt war es ja eigentlich die ganze Zeit schon im Kopf, deswegen gehst du ja da hoch, in der Regel. In der Regel besteigst du einen Berg, um oben dann die Aussicht genießen zu können, um die Landschaft mal ganz anders auf dich wirken zu können und ganz anders vielleicht die Schöpfung Gottes wahrzunehmen. Aber es kostet dich im ersten Moment einiges an Schweiß, an Anstrengung, an Zeit, um da hochzukommen. Aber dieses Ziel motiviert dich und gibt dir Kraft, da weiter darauf zuzugehen. Genauso war es bei Jesus. Er wusste, was da wartet, wenn er diesen Weg bis auf Golgatha, bis zur Kreuzigung geht. Und was das bedeutet für jeden einzelnen Menschen, für jeden Einzelnen, der heute hier ist, dass nämlich auf einmal wieder ein Zusammenleben von Mensch und Gott möglich ist. Deswegen hat er daran festgehalten. Deswegen hat er gekämpft. Gekämpft, damit ein Sieg an Ostern passieren kann. Denn die zweite Eigenschaft, das war das Siegreichsein. Das, was an Karfreitag vielleicht wie eine Niederlage aussah, als Jesus gestorben ist am Kreuz, es war keine Niederlage, sondern er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt, hat den Tod besiegt, er hat die Macht, die zerstörerische Macht der Sünde gebrochen. Da gibt es jetzt nichts mehr, was uns von Gott trennen kann, wenn wir uns auf Jesus Christus berufen. Was ein Sieg. Was ein Sieg, den Jesus letztlich ausruft. Und welche Bedeutung das auf einmal hat, dass Jesus schon vor der Kreuzigung gesagt hat, ich bin König. Denn in dem Moment, wo er wieder auferstanden ist, hat er seinen Herrschaftsanspruch nochmal neu deutlich gemacht. Es gibt nichts, was mich halten kann. Es gibt nichts, was die Menschen von der Liebe Gottes trennen kann, weil ich diesen Weg gegangen bin. Und dieses Bild vom Löwen von Juda, das wird zum einen im 1. Mose am Ende aufgegriffen und auch im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Ich habe euch mal hier sowas mitgebracht. Das war mein Versuch, eine Buchrolle zu basteln. Da wären mir fast die Finger mit Sekundenkleber hängen geblieben. Aber ich habe hier 7 Siegel draufgepackt. 7 Siegel auf dieser Buchrolle. Und die stehen im Zusammenhang mit diesem Löwen von Juda. Und lasst uns deswegen nochmal 5 Verse aus der Offenbarung lesen, die das aufgreifen. Jetzt sah ich, dass der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und war mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Aber da war niemand. Weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda. Der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs, er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Das Buch mit den 7 Siegeln. Johannes, der Apostel Johannes, der bekommt eine Offenbarung. Ihm wird ein Stück weit die Zukunft gezeigt, was da noch kommen wird. Und das, was Johannes dort sehen kann, das kann er erstmal überhaupt gar nicht verstehen. Johannes lebt in einer Zeit, wo die Christen verfolgt werden. Sie werden verfolgt aufgrund ihres Glaubens und man möchte möglichst viele umbringen, weil man dieses Gedankengut, diesen Glauben nicht haben will. Und auch Johannes wird gefangen genommen und er ist der letzte der Apostel, alle anderen sind schon umgebracht worden oder sind tot. Und ja, auch Johannes wird gefangen genommen, wird gefoltert. Und weil man nicht will, dass er als Märtyrer in die Geschichte eingeht, an derer sich dann manche vielleicht noch motiviert fühlen, weiter am Glauben festzuhalten, bringt man ihn nicht um, sondern setzt ihn auf einer Insel aus, auf Patmos. Dort soll er in Isolation, im Exil leben und irgendwann mit der Zeit sterben. Hauptsache, er ist weg. Er kann keinen Einfluss mehr nehmen. Und in dieser Situation ist Johannes, bekommt diese Vision, und diese Buchrolle bedeutet im Endeffekt, dass, wenn sie geöffnet wird, das Reich Gottes aufgerichtet wird. Dass am Ende das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes komplett sein wird, sichtbar sein wird. Denn an Ostern ist eigentlich ein Teil des Sieges passiert. Die zerstörerische Macht der Sünde ist gebrochen. Jesus hat seine Herrschaft deutlich gemacht. Aber das Königreich vollendet, zu Ende geführt, das wird dann passieren, wenn diese Buchrolle geöffnet wird. Und jetzt merkt Johannes, da gibt es keinen, der diese Siegel öffnen kann. Denn diese Siegel, also normalerweise kann man die ja leicht aufbrechen, aber diese Siegel machen deutlich, es gibt nur einen bestimmten Adressaten. Und nur dieser eine Adressat kann und darf diese Siegel öffnen. Und hier steht es ja, es gibt niemanden, der würdig ist. Niemanden, der das kann. Und das war die Hoffnung, die die Christen in der damaligen Zeit hatten. Jesus kommt wieder. Jesus richtet das Reich auf. Und dann wird alles anders. Die Herrschaft der Römer, die wird weg sein. Unsere Verfolgung wird weg sein. Endlich haben wir das Ziel erreicht. Und die erste Erkenntnis ist, die Johannes macht, alter Schwede, es gibt nur jemanden, der das öffnen kann. Der das einleiten kann. Und er fängt sogar an zu weinen, weil er die Hoffnung verliert. Und dann steht im Vers 5, ich lese es nochmal, doch einer der Ältesten sagte zu mir, also zu Johannes, weine nicht, einer hat den Sieg errungen. Der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs, er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Kennt ihr das, wenn ihr so voll am Boden seid und dann kommt eine Nachricht, die euch nicht nur ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, sondern die euch komplett wieder umpolt und wo ihr sagt, ja, jetzt kann es weitergehen. So ein Gefühl muss das für Johannes gewesen sein. Es gibt einen, der Löwe von Juda, Jesus Christus. Er ist würdig. Warum ist er würdig? Weil er am Kreuz sterben konnte, wieder auferstanden ist und die Macht der Sünde gebrochen hat. Deswegen ist er auch würdig, diese Siegel zu brechen, dafür zu sorgen, dass das Reich Gottes vollendet wird und die Menschen auf ewig gerettet werden, wenn sie mit ihm leben wollen und sich für ein Leben mit ihm entscheiden. Das ist der Löwe von Juda. Das ist Jesus Christus, der die Siegel öffnet, damit die Welt, die Menschen zur Ruhe kommen können in der Gegenwart Gottes und wo es nichts Trennendes mehr gibt. Auch wenn diese Siegel bedeuten, dass dann erstmal eine schwere Zeit anbrechen wird. Aber am Ende, das Ziel, ist genau das, was damals schon die Christen, genauso wie auch wir heute, uns erhoffen dürfen und uns darauf freuen dürfen, dass am Ende Jesus siegt und siegreich ist, weil er der Löwe von Juda ist, weil er der König der Welt ist, weil er Gott ist, den wir anbeten dürfen und ehren dürfen. Für die Juden war dies die Hoffnung, die ihnen geholfen hat, durch diese Verfolgungszeit zu gehen. Auch wir haben weltweit Christenverfolgung. Uns geht es hier jetzt heute anders. Aber diese Hoffnungsbotschaft, die hat im Kern eigentlich eben das Geschehen von Ostern. Sie hat im Kern diese Tat von Jesus, wo er als Lamm Gottes sich in dieses Schicksal hineingegeben hat mit dem Blick auf uns Menschen, auf dich und mich, damit wir die Liebe Gottes leben dürfen, erfahren dürfen. Und deswegen ist er kämpferisch wie ein Löwe in diesen Kampf gegangen. Während dieser Zeit auf der Erde bis hin zum Kreuz. Und er hat diesen Kampf angenommen, weil er uns vor Augen hatte. Und 3 Tage nach seinem Sterben hat er gesiegt, weil er den Tod besiegt hat. So wie auch wir heute den Tod besiegen dürfen, indem wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden und wissen dürfen, der Tod existiert, ja. Weil der Tod ist für uns heute hier auf der Erde eben nur ein Schritt hin in die Gegenwart Gottes. Das hat Jesus möglich gemacht. Und das feiern wir eigentlich an Ostern. Dass nichts Trennendes mehr da ist. Deshalb, Jesus, der Löwe von Juda, er ist König mit einem Herrschaftsanspruch, der mutig und majestätisch uns letztlich vorausgeht. Tag für Tag und was die Ewigkeitsperspektive angeht, bereits vorausgegangen ist. Er ist es, der stark und mutig seinen Weg gegangen ist für uns. Er ist es, der opferbereit und hingegeben für uns diesen Weg eingeschlagen ist, der von Anfang an auf die Erde gekommen ist mit diesem Ziel. Sonst hätte er sich das alles sparen können. Aber er hatte uns im Blick. Und ich will heute am Ostern einfach neu dazu einladen, ein Leben mit Jesus zu führen. Weil wir uns neu dafür begeistern können, was Jesus für uns getan hat. Was hat einen Gott bewegt, diese Schritte einzuleiten und diese Schritte zu gehen? Wir Menschen waren es, die ihn dazu bewegt haben, weil wir ihm am Herzen liegen und er mit seiner Schöpfung zusammen sein will. Von daher lasst uns diesen König loben und anbeten. Und wir werden jetzt gleich noch ein Lied singen, wo es auch um diese Königsherrschaft geht. Und ich würde mich freuen, ich werde jetzt gleich noch beten, dass wir einfach miteinander wieder stehen bleiben, einfach diesem König die Ehre geben, weil wir ihm so dankbar dafür sind, was er für uns getan hat. Dass wir ihn groß machen, diesen Löwen von Juda. Amen. Lass uns bitte miteinander aufstehen, dass ich noch beten kann. Jesus Christus, Ostern Jahr für Jahr feiern wir es. Und manchmal geht es vielleicht spurloser an uns vorbei als ein anderes Jahr. Aber ich wünsche mir, dass du heute in diesem Jahr, an diesem Wochenende zu uns sprichst und unser Herz bewegst und dir zuwendest, dass wir uns öffnen für dein Reden und uns einfach neu dafür begeistern lassen, was du für uns getan hast. Ich wünsche mir, dass wir mit diesem Wissen, dass du König bist und dass du auf unserer Seite stehst, dass wir mit diesem Wissen durchs Leben gehen und dass uns das positiv stimmt, weil es niemand Besseren gibt als dich, der für uns da sein kann. Ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass dein Blut geflossen ist, dass du diese Schmerzen erduldet hast, um den größten Sieg überhaupt zu erringen, den Sieg für uns. Hab Dank dafür, dass die Macht der Sünde, die Macht des Todes gebrochen ist, dass sie für uns gebrochen ist und dass wir zusammen mit unserem Vater im Himmel eine Beziehung leben dürfen, die wir gestalten dürfen, wo wir immer wieder neue Gotteserfahrungen machen dürfen und wo wir uns davon überraschen lassen, was du in unserem Leben alles noch tun willst, Jesus. Wir wollen uns gebrauchen lassen. Danke, dass du für uns gekommen bist und auch wiederkommen wirst, um dein Königreich zu vollenden. Hab Dank dafür. Amen.